Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Unsere Themen heute. Die Deutschen, die reisen fast wieder so viel wie vor der Pandemie. Das ist gut für den Reisekonzern TUI, aber der kleine Haken ist, Reisen wird wieder teurer. Lego wird 90, auch darüber sprechen wir gleich, aber erstmal schauen wir nach China. China macht ja keinen Hehl daraus, dass es Taiwan als Teil Chinas betrachtet. Gerade heute hat die chinesische Führung in einem Weißbuch bekräftigt, dass sie ihren Anspruch auf die Insel notfalls gewaltsam durchsetzen will. Drohgebärden gibt es seit Tagen. China fliegt Manöver rund um Taiwan und hat eine Menge wirtschaftliche Sanktionen gegen die Insel erlassen. Wenn China einen Wirtschaftskrieg gegen Taiwan führen würde oder gar einen militärischen Krieg, würde das die Welt noch viel härter treffen als der Krieg gegen die Ukraine. Kann und sollte sich die deutsche Wirtschaft also unabhängiger machen von China? Dieses Thema beschäftigt seit Tagen viele deutsche Konzerne. Viktor Goldgar berichtet.
Die chinesischen Manöver im Luftraum über Taiwan sorgen auch in deutschen Konzernzentralen für Aufregung. Auch dort gibt es War Rooms, wo Manager in heißen Situationen die Köpfe zusammenstecken. Denn ohne China geht in der deutschen Wirtschaft fast nichts mehr, sagt Ingo Bayer von Morgenstern, Fondsmanager und China-Experte bei Keylin Capital.
Also interessant ist zunächst mal, dass fast 20% des Umsatzes aller DAX-Unternehmen ein China-Umsatz ist. Also im Schnitt sind alle Unternehmen davon betroffen. Ganz besonders betroffen ist natürlich Volkswagen, was wir alle wissen, aber auch BMW, Daimler und auch Adidas.
Schon die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, sie alle hängen am Riesenreich. Denn wenn Handelskriege Zölle bringen oder wenn Häfen plötzlich dicht sind, dann spüren die deutschen DAX-Konzerne das sofort. Oder wenn sich wie aktuell die chinesische Wirtschaftslage eintrübt, sagt China-Professor Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management.
Die Schwäche der chinesischen Volkswirtschaft aufgrund dieser Lockdowns, der Immobilienkrise, Querelen um Taiwan heben auch nicht gerade die Stimmung. Das ist in der chinesischen Wirtschaft, also das ist eine große Schwäche, die sich abzeichnet. Das heißt, es wird dann auch mal richtig zurückschlagen.
Richtig zurückschlagen, das könnten auch die USA, wenn die Lage um Taiwan eskalieren sollte. Manche Experten glauben dann an heftige Wirtschaftssanktionen. Ein solcher Wirtschaftskrieg mit China könnte gerade Deutschland 6-mal so viel kosten wie der Brexit, sagt das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut IFO. Die deutschen DAX-Manager müssen daher schleunigst umdenken, meint China-Experte Ingo Bayer von Morgenstern.
Die deutschen Firmen werden in Zukunft den Umsatz- und Ertragsanteil, den sie heute mit China machen, in großem Umfang nicht mehr machen. Das bedeutet, dass die größte Anzahl der DAX-Unternehmen eine neue Global- und Regionalstrategie braucht. Und wer diese Strategie nicht entwickelt, der wird ein doch zunehmend böses Erwachen doch erleben.
Denn Deutschland könnte sich in der Zukunft entscheiden müssen, lieber Geschäft mit China machen oder mit den USA. Zumal es erklärtes Ziel der Pekinger Führung ist, ihr Land mittelfristig vom Westen unabhängig zu machen. Umgekehrt versuchen das jetzt auch manche deutsche Firmen, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, also aus den Gesprächen hört man, das treibt alle Unternehmen um. Und sie sagen ja auch ungefähr ein Drittel der deutschen Unternehmen, dass sie Teile ihrer Produktion zurücknehmen werden nach Europa, nach Deutschland oder gar ins eigene Unternehmen.
Erste Projekte laufen schon. VW zum Beispiel will seine Batteriezellfertigung in Europa hochziehen. In Mönchengladbach will C&A die Textilproduktion wieder stark machen. Manche Experten nennen das bereits den Anfang vom Ende der Globalisierung.
Soweit Viktor Goldgar. Um China geht es jetzt auch gleich weiter, bei uns um chinesische Inflationsdaten, genauer gesagt in unserem Börsengespräch. Jan Plate ist heute unser Börsenreporter. Und die Inflation, die ist heute ja tatsächlich fast das unvermeidliche Thema. Am Nachmittag werden nämlich US-Inflationsdaten erwartet. Es gab schon welche aus China und es gab die endgültige Bestätigung, dass die Inflation im Juli in Deutschland leicht zurückgegangen ist auf 7,5% der Platte.
Ja, und das Börsengespräch, das habe ich mit Carsten Bjeski, dem Chefvolkswirt der Bank ING, geführt. Ich habe es vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst mal wissen, wie sehr er sozusagen aufatmet, dass in Deutschland die Inflationsdaten im Juli etwas zurückgegangen sind, sogar ja den zweiten Monat in Folge zurückgegangen sind.
Ganz ehrlich, eigentlich gar nicht. Denn das hat ja vor allem mit dem 9-Euro-Ticket zu tun und dem Tankrabatt. Und wenn diese Pakete auslaufen zum Ende des Sommers, dann geht auch die Inflationsrate wieder hoch. Also für mich ist es eher ein Zeichen, dass wir aktuell sehen, dass es Regierungen sind und nicht die Notenbanken, die kurzfristig die Inflationsrate nach unten drücken können.
Ja, deswegen, einige Volkswirte rechnen zum Jahresende hin wieder mit höheren Inflationsraten. Zum Teil ist da von zweistelligen Raten von über 10% zu hören. Mit welchen deutschen Inflationsraten rechnen Sie also zum Jahresende hin und wie sehr wird die Europäische Zentralbank mit Zinserhöhungen dagegen vorgehen?
Ja, die zweistellig finde ich schwierig. Da liegt viel daran, wie es dann weitergeht mit den Energiepreisen, mit den Gaspreisen. Ausschließen kann man eine zweistellige Inflationsrate zum Jahresende nicht. Für die EZB ist das schwierig. Die wird jetzt wahrscheinlich im September nochmal mit 50 Basispunkten den Leitzins erhöhen. Und dann haben wir ja in Europa sehr wahrscheinlich eine Rezession. Und da denke ich nicht, dass die EZB nochmal weitermachen wird mit Zinserhöhungen. Also es wird bei diesen 50 Basispunkten im September bleiben.
Schauen wir dann nach China, auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wichtig auch für deutsche Unternehmen. In China, da lag die Inflationsrate im Juli nur bei sozusagen 2,7%. Einige Volkswirte hatten mit einer etwas höheren Rate gerechnet. Inwieweit macht sie also eine bedingt niedrige Inflationsrate in China sogar ein bisschen nervös?
Na, mich machen die niedrigen Inflationsraten eigentlich nicht nervös. Ja, wir haben fast eine Rezession, wir haben einen wirtschaftlichen Stillstand in China und da könnte einem dann jetzt so eine etwas niedrige Inflationsrate nervös machen. Aber wir kommen ja in China, in Asien, aus einer Periode, in der gesagt wurde, Inflation ist nur ein europäisches oder ein amerikanisches Problem. Und jetzt sehen wir, dass die Inflationsrate doch anfängt zu steigen in China, in anderen asiatischen Ländern. Also für mich ist eher die Veränderung das Interessante als das absolute Inflationsniveau.
Und dann der Blick in die USA. Dort werden am Nachmittag neue Inflationsdaten zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht. Im Juni, da lag die Inflationsrate in den USA bei 9,1%. Was erwarten Sie? Gehen die Inflationsdaten in den USA, ähnlich wie in Deutschland, auch ein bisschen zurück?
Ja, ich gehe davon aus, dass sie ein ganz bisschen zurückgehen werden. Warum? Weil halt auch die Benzinpreise in den USA ein bisschen gesunken sind, dass wir wahrscheinlich so eine 8,9, 9,0 bekommen werden. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich die Inflationsdramatik, ist der Inflationsdruck weiterhin extrem hoch in den USA. Trotz der Tatsache, dass die Fed, die amerikanische Notenbank, ja jetzt schon etliche Male den Leitzins erhöht hat. Wir sehen hier, dass es wirklich eine Weile dauert, bis man den Inflationsdruck irgendwo wieder beherrschen kann.
Was bedeutet das dann für die amerikanische Notenbank und Zinserhöhungen?
Also so wie es aussieht, wird die Notenbank, die Fed, im September nochmal einen großen Zinsschritt machen, nämlich 75 Basispunkte. Und das wird auch nicht der letzte gewesen sein. Die können da vielleicht ein bisschen kleiner werden. Aber ich erwarte, dass wir einen Leitzins in den USA von 3,5% zum Jahresende sehen werden.
Die Notenbanken gehen gegen die hartnäckige Inflation mit deutlichen Zinserhöhungen vor, was allerdings auch die Wirtschaft bremsen dürfte und das Rezessionsrisiko erhöht. Rechnen Sie zum einen in Deutschland und aber auch den USA mit Rezessionen?
Also in Deutschland rechne ich definitiv mit einer Rezession. In den USA haben wir ja technisch gesehen schon eine Rezession, denn wir hatten zwei Quartale hintereinander in der ersten Jahreshälfte, in denen die amerikanische Konjunktur geschrumpft ist. Und da kann auch sicherlich noch mal ein oder zwei weitere Quartale folgen. Und vor allem in Deutschland, auch nochmal abhängig davon, was jetzt mit dem russischen Gas im Winter passieren wird, ist der Einbruch deutlich stärker, als der in den USA sein wird.
Soweit das Börsengespräch mit Carsten Bresky, dem Chefvolkswirt der Bank ING. Herr Plate, zum deutschen Aktienindex kommen wir jetzt. Gestern war er ja im Minus am Ende. Wie schlägt sich der DAX denn heute?
Naja, es ist im Moment eher so, still ruht der See. Es geht eher relativ ruhig zu, eben im Zeichen der Inflationsdaten. Die Anleger warten auf die US-Inflationsdaten, die in gut einer Dreiviertelstunde veröffentlicht werden. Der DAX kaum verändert, mit einem kleinen Plus bei 13.562 Punkten.
Ein kleines Plus. Es gab aber Geschäftszahlen aus dem DAX, und zwar vom Energieversorger E.ON und vom Chemikalienhändler Brenntag. Wie fallen die denn aus?
Also zunächst mal Deutschlands größter Energieversorger E.ON. Die Halbjahreszahlen sind etwas besser ausgefallen als erwartet, meint ein Händler. Und außerdem hat E.ON seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Allerdings, ob die Kosten der Energiewende kompensiert werden können, das bleibt noch abzuwarten, ist auch auf dem Parkett zu hören. In die Papiere von E.ON, die springen zwischen Plus und Minus hin und her. Im Moment mit einem Minus von fast 1%. Und dann der Chemikalienhändler Brenntag aus dem DAX, der als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und weiterverarbeitenden Branchen mit tausenden Stoffen handelt. Das zweite Quartal ist da besser als erwartet ausgefallen, heißt es unter anderem von einem Börsenhändler. Und die Papiere von Brenntag, die können fast 1% zulegen.
Zu TUI hören wir gleich noch etwas detaillierter einen Beitrag. Wie sieht es denn aktuell da für den Aktienkurs aus?
Ja, deswegen halte ich mich dabei TUI erstmal kurz. Die Aktie, sie verbilligt sich um etwas mehr als 2% und komme dann auch gleich mal zum Währungsmarkt. Der Euro notiert kaum, verendet bei einem Dollar 0,233. Auch dort wird eben auf die jetzt gleich dann kommenden Inflationsdaten aus den USA gewartet. Die deutschen Staatsanleihen sind heute gefragt. Dementsprechend die durchschnittliche Rendite geht etwas zurück auf plus 0,78%. Und der Goldpreis notiert kaum, verendet im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis, der steht bei rund 1.790 Dollar.
Danke, Jan Plate. Die Deutschen sparen gerade an allem, aber der Urlaub, der scheint ihnen oft heilig zu sein. Die, die noch Spielraum haben, versuchen ihren Urlaub um jeden Preis zu retten. So erklärt es sich, dass die Deutschen in diesem Sommer wieder fast so viel reisen wie vor der Pandemie. Der weltgrößte Reisekonzern TUI, der spürt das deutlich. Aber die Probleme an den Flughäfen, die schlagen dann doch nochmal ins Kontor. Und die schlechte Nachricht für alle, die gerne reisen, TUI wird die Preise anheben. Bastian Brandau berichtet.
A 10-year journey is coming to an end.
Vor rund 10 Jahren hatte Fritz Jussen die Konzernspitze bei TUI übernommen, in einer anderen Zeit, wie er sagte. Der Konzern musste eine feindliche Übernahme abwehren, entschied sich zum Ausbau der Kreuzfahrtsparte, die vor der Pandemie satte Gewinne abwarf. Doch dann der Stillstand im Jahr 2020, dass er jetzt trotz laufenden Vertrags frühzeitig abtrete, begründete Jussen auch mit der aktuellen positiven Entwicklung.
The quarter shows we are out of the crisis.
Das abgeschlossene Quartal zeigt, wir haben die Krise überstanden. Die Krise ist vorbei. Wir haben finanziell fast einen Break-Even erreicht. Ohne die Störungen, insbesondere im Flugverkehr, hätten wir dieses Quartal mit Gewinn abgeschlossen. Verzögerungen und Ausfälle an Flughäfen haben auch TUI-Flüge betroffen. Insbesondere im Vereinigten Königreich, insbesondere am Flughafen Manchester, wo rund 200 Flüge gestrichen wurden. Die so entstandenen zusätzlichen Kosten sorgen nun für ein Quartalsminus von rund 50 Millionen Euro. Allerdings sei weniger als 1% des Sommerprogramms dem Chaos an Flughäfen zum Opfer gefallen, so TUI-Chef Jussen. Bei den Buchungen habe das Chaos an den Flughäfen für einen zwischenzeitlichen Rückgang gesorgt. Insgesamt aber seien die Sommerbuchungen stark bei 90% des Vorkrisenniveaus und dies bei deutlich gestiegenen Preisen. Weiterhin halte sich der in der Pandemie begonnene Trend zu teureren und längeren Reisen. Die Preise sind bei 118% des Vorkrisenniveaus. Das Sommerquartal wird das einnahmenstärkste Quartal der Firmengeschichte sein. In der Pandemie musste TUI Staatshilfen in Milliardenhöhe annehmen. Davon werde das Unternehmen nun weiter Anteile zurückzahlen, kündigt Finanzvorstand Sebastian Ebel an, und so langfristig Zinsen einsparen. Ebel wird am 1. Oktober absehbar an die Spitze des TUI-Konzerns rücken. Er kündigte an, bald eine neue Nachhaltigkeitsstrategie vorzustellen. Nachhaltigkeit ist Kern unserer Strategie. Tourismus ist etwas Positives. Wir haben gesehen, was es für die Menschen vor Ort bedeutet, wenn eine Destination nicht mehr erreicht werden kann. Bis hin zu Auseinandersetzungen um Essen, weil die Touristen ausblieben. Und während ausgefallene Flüge und Kreuzfahrten durch die Pandemie den Ausstoß von Treibhausgasen verringerten, ist die Nachfrage bei den als besonders umweltschädlichen geltenden Kreuzfahrten bei TUI zuletzt besonders stark gestiegen. TUI kündigt auch an, Hotelpreise zu erhöhen. Neben gestiegenen Energiepreisen und der Inflation beschäftigt der russische Überfall auf die Ukraine weiterhin den Konzern und seine Aktionärsstruktur. Der russische TUI-Großaktionär Alexei Mordaschow hatte fast ein Drittel der Anteile gehalten, diese aber abgegeben, bevor sein Name auf EU-Sanktionslisten auftauchte. Die Überschreibung eines Großteils seiner Aktien an eine Holding, die Mordaschows Ehefrau kontrolliert, prüft weiterhin das Bundeswirtschaftsministerium.
Ja, viele Menschen reisen länger und teurer, so beschreibt es der Reisekonzern TUI in seiner jüngsten Bilanz. Die geburtenstarken Jahrgänge, die gehen jetzt in Rente und reisen dann vielleicht auch viel, aber in jedem Fall führt es zu Personalmangel. Ganz gleich, wie sehr wir unsere eigenen jungen oder auch älteren Menschen nachqualifizieren, wir brauchen immer noch dringend Fachkräfte aus dem Ausland. Das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor 3 Jahren, das hat dem endlich Rechnung getragen. Doch, was hat es bisher gebracht? Sophia Stoltenberg berichtet aus Berlin.
Bei Linke Simon rufen Unternehmensvertreterinnen und Vertreter aus ganz Deutschland an. Sie berät die Firmen bei der Suche nach Fachkräften aus dem Ausland. Simon leitet das Projekt Fachkräftesicherung für Berlin der Migrationsorganisation Dialogclub. In ihrer Beratung sagt sie:
Es wird auch immer wieder betont, ohne uns würden sie sich wahrscheinlich gar nicht erst auf den Weg machen und das in Erwägung ziehen.
Weil die bürokratischen Hürden sehr hoch seien, so Simon. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will diese Hürden abbauen. Im Interview mit dem SWR im Juni zeigte sich der SPD-Politiker optimistisch.
Ich habe in der letzten Legislaturperiode ein erstes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ich sag's mal, gegen erhebliche Widerstände der CSU damals durchgepaukt. Das ist aber noch viel zu bürokratisch und da ist in dieser Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP ein anderer Spirit. Wir werden modernes Einwanderungsrecht schaffen.
Das Ministerium arbeitet derzeit an entsprechenden Reformen. Einen Beitrag zu einem modernen Recht soll das im Kabinett beschlossene Chancenaufenthaltsrecht leisten. Es sieht vor, den Familiennachzug zu erleichtern. Aus Sicht des Ministeriums hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in seinen ersten 2 Jahren schon viel gebracht, heißt es schriftlich gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. So seien 100.000 Visa erfolgreich vermittelt und gute Rahmenbedingungen geschaffen worden. Und das alles vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Das Gesetz sei gleichzeitig mit dem Beginn der Pandemie in Kraft getreten, der Staat dementsprechend holprig. Kritik kommt vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Für den Vorsitzenden des Verbands, Markus Jäger, sind 100.000 Zuwanderungen in den letzten 2 Jahren viel zu wenig.
Wir benötigen etwa 400.000 qualifizierte Zuwanderungen im Jahr, damit wir das Niveau, auf dem wir waren, halten können. Und da ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht ausreichend, denn man sieht, dass trotz des Gesetzes oder vielleicht gerade wegen dem Gesetz zu wenige Fachkräfte einwandern.
Das liegt laut Jäger unter anderem an der fehlenden Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Das Ausbildungssystem in Deutschland sei einzigartig. Die Vergleichbarkeit daher nur schwer möglich. Ein Grund, warum die Bundesregierung künftig auch die Berufserfahrung bei Bewerbungen aus dem Ausland mit berücksichtigen will. Das grundlegende Problem aber, die intransparente Bürokratie, ist damit noch nicht gelöst, sagt Linke Simon vom Dialogclub in Berlin.
Denn das bleibt das Flaschenhals. Also die Situation ist, dass die Verwaltung momentan gar nicht den Andrang bewältigen kann. Und da das Gesetz ja kompliziert ist, hat man quasi auch in der Verwaltung so eine Schwierigkeiten.
Hinzu kommt, dass die Verwaltungen selbst vom Fachkräftemangel betroffen sind. Weitere Bereiche sind die Medizin, die IT-Branche, das Ingenieurwesen und die Wissenschaft.
3 Jahre erleichterte Einwanderung nach Deutschland, aber es reicht immer noch nicht. Vermutlich gibt es sie in jedem Kinderzimmer, die Lego-Steinchen. Sie sind robust und sie laden zur Kreativität ein. Und einer der wenigen Vorwürfe, die man ihnen machen kann, ist, dass sie aus Plastik sind. Aber so fing es nicht an. Der Lego-Gründer, der machte erstmal Bausteinchen aus Holz. 90 Jahre ist das her. Inzwischen ist Lego, gemessen am Umsatz, der größte Spielwarenkonzern der Welt. Und die Lego-Familie, die reichste Familie Dänemarks. Sophie Donges erzählt die Erfolgsgeschichte.
Eine Kiste voller Plastiksteine. Damit beginnt die Lego-Geschichte nicht. Stattdessen konzentrierte sich der dänische Gründer und Tischler Ole Kirk Christiansen zunächst auf die Produktion von Holzspielzeug, Boote, Züge und Flugzeuge. Der Name Lego entstand erst einige Jahre später und auch da dachte Christiansen noch nicht an kleine, bunte Plastiksteine. Die Idee hat er sich stattdessen rund 10 Jahre nach der Firmengründung abgeschaut, so Kaspar Schröder, Journalist vom dänischen Radio, der das Unternehmen seit Jahren begleitet. Als Lego in den 40er Jahren begann, Plastikbausteine herzustellen, kam die Inspiration davon von einer britischen Firma namens Kiddycraft, die offiziell Teil der Firmengeschichte ist. Also nein, Lego hat den Lego-Stein nicht erfunden. Sie haben sich einfach nur inspirieren lassen. Und das machen sie nun schon seit Jahrzehnten sehr gut. Gemessen am Umsatz ist Lego das größte Spielzeugunternehmen der Welt. Größer als Marken wie Hasbro oder Mattel, der Barbie-Hersteller zum Beispiel. Auch heute noch ist Lego in der Hand der Nachkommen von Oleke Christiansen. Und die Zahlen sehen gut aus. Das Familienunternehmen gilt als Pandemiegewinner. Denn als viele Menschen zu Hause saßen, brauchten sie Beschäftigung für sich und ihre Kinder. Doch die Unternehmensgeschichte ist bei weitem nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sagt der dänische Journalist Kaspar Schröder. In den 90ern wurden Computerspiele plötzlich sehr beliebt und haben den Kindern Zeit gestohlen und sie konnten nicht so viel Lego spielen. Wenn man dann ein Unternehmen ist, ohne konkrete Ausrichtung und auch ohne die Erfahrung, sich selbst neu zu erfinden, weil der Erfolg einfach immer da war, dann wird das zu einem Problem. Und Mitte der 90er Jahre schrieb Lego zum ersten Mal rote Zahlen und das war ein großer Schock. Im Jahr 2004 stand Lego kurz vor der Insolvenz und holte einen externen Manager zum ersten Mal in der Geschichte des Familienunternehmens. Der hatte einen einfachen, aber effektiven Plan. Volle Konzentration auf das Geschäft mit den Steinen und sich nicht noch zusätzlich mit Uhren, Klamotten oder Freizeitparks verzetteln. Stattdessen wenig gut machen und auf große Marken setzen wie Star Wars oder Harry Potter. Der Plan ging auf, der Umsatz stieg wieder. Nun gilt es, das Unternehmen zukunftssicher zu machen, also auch nachhaltiger. Lego arbeitet an seinem Image, nämlich sauberes Plastikspielzeug herzustellen. Doch die Umstellung sei keine einfache Sache, sagt Journalist Schröder. Lego hat in den letzten 10 Jahren sehr viel Geld investiert, um nachhaltigere Steine zu entwickeln. Soweit sind sie aber noch nicht. Es ist sehr, sehr schwierig, das zu erreichen. Die Steine sollen lange halten, die gleiche Qualität haben und mit alten Steinen kompatibel sein. Und das alles mit der Verwendung nachhaltiger Materialien. Spätestens 2030 sollen diese neuen Steine in die Produktion gehen, schreibt Lego auf seiner Internetseite.
Denn Lego wird heute 90. Jetzt schauen wir noch, was die Kolleginnen und Kollegen bei den Zeitungen schreiben. Die Kommentare beschäftigen sich mit dem Cum-Ex-Skandal. In einem weiteren Prozess um Steuerhinterziehung muss sich der Anwalt Hanno Berger verantworten. Die Süddeutsche Zeitung schreibt:
Der einstige Bankenprüfer beim hessischen Fiskus steht wie kaum ein anderer für dreiste Cum-Ex-Geschäfte, mit denen raffgierige Banken und deren Helfer dem deutschen Staat nach Schätzungen von Steuerfahndern mehr als 10 Milliarden Euro gestohlen haben. Die Cum-Ex-Betrüger ließen sich vermeintliche Steuern, die sie gar nicht gezahlt hatten, von den Finanzbehörden erstatten. Spätestens jetzt, nach Bergers Teilgeständnis, sollte sich niemand mehr Illusionen hingeben. Wer bei diesem gewissenlosen Treiben mitgemacht hat, der hat keine Gnade verdient. Das Handelsblatt meint, nun, da ihm 15 Jahre Haft drohen, haben Bergers Anwälte zu einem Geständnis geraten. Ihm kommt das nicht über die Lippen. Eine Aneinanderreihung von Konjunktiven ist keine Tateinsicht, von Reue ganz zu schweigen. Berger hat sich nicht entschuldigt und nicht den Schaden beglichen. Seine Anwälte haben angekündigt, er wolle sich auch nicht zu Dritten äußern. Damit entfällt die letzte Möglichkeit, seine Strafe zu mildern. Berger hat alle Chancen vertan. Die Zeitung Die Welt geht ein auf die Hamburger Steueraffäre. In der Zeit, als Olaf Scholz dort Bürgermeister war, soll die Rückzahlung eines Steuerbetrugs einer Privatbank verhindert worden sein, die über gute Kanäle zur SPD verfügte. Dieser Vorwurf ist bisher unbewiesen. Scholz hat allerdings keinen Wert darauf gelegt, ihn proaktiv zu entkräften. Seine Strategie war vielmehr, gar nicht erst zum Thema machen. Mit dem Bankschließfach, das bisher unbestätigten Berichten zufolge von Johannes Kaas gemietet wurde, verhält es sich anders. Auch Bürger, die nicht die Agentenserie Homeland geschaut haben, hegen einen Verdacht, wofür jemand einen sehr großen Batzen Bargeld in mehreren Währungen bereithält. Die Börsenzeitung widmet sich den Steuerentlastungsplänen von Bundesfinanzminister Lindner. Lindner will fast alle Steuerzahler von den fiskalischen Folgen der Preissteigerungen befreien, von der kalten Progression. Lohnerhöhungen zum Inflationsausgleich nutzen bei einem progressiven Steuertarif nämlich nicht allein dem Arbeitnehmer, sondern vor allem dem Fiskus. Trotz Erhöhung bleibt weniger Geld in der Lohntüte, weil der Salär in einer höheren Progressionsstufe überproportional stark versteuert werden muss. Diese heimliche Steuererhöhung will Lindner zurückgeben. Die Koalitionspartner halten dagegen. Den Ausgleich der kalten Progression ausfallen zu lassen, verstieße beim Existenzminimum gegen die Verfassung und höchstrichterliche Rechtsprechung.
Das war die Wirtschaftspresseschau und das war die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.